Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Radis Erben, der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick.
Hier ist Radis Erben, der Löwen-Podcast. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, bis wir denn wieder rausgegangen sind mit einer neuen Ausgabe. Der Olli hat es am Samstag ganz gut formuliert auf unserer Facebook-Seite. Heute gibt es keinen Podcast. Grund, schlechte Laune. Die Laune hat sich nicht wirklich aufgehellt. Trotzdem wollten wir uns jetzt einfach mal ein paar Tage Zeit lassen nach diesem deprimierenden 1:2 auswärts beim 1. FC Saarbrücken. Olli, bevor wir uns um dieses Spiel kümmern, schauen wir mal kurz, was ansonsten so los war in der dritten Liga an diesem Wochenende. Es ist nicht wirklich schön, ja, was es da aus Sicht der Löwen so zu bestaunen gab. Am Freitag gewinnt Meppen 2:1 gegen Halle. Dann am Samstag folgende Spiele. Lübeck unterliegt Türkgücü 0:2. Ingolstadt gewinnt gegen Kaiserslautern 1:0. Duisburg siegt gegen Haching, kommender Löwengegner 2:1. Rostock setzt sich 1:0 gegen Mannheim durch. Alle Löwenkonkurrenten punkten also. Saarbrücken 60 2:1. Zwickau unterliegt Dynamo Dresden 0:2. Auch das hat natürlich noch gefehlt. Dann unterliegen die kleinen Bayern gegen Viktoria Köln 0:1. Magdeburg verliert 0:4 gegen Verl. Und am Montagabend heute also gewinnt dann auch noch Wien, Wiesbaden gegen den KFC Uerdingen. Was uns nicht so eine schöne Tabellensituation beschert. Die sieht folgendermaßen aus. Also, Dynamo Dresden Spitzenreiter mit 23 Spielen, aktuell eins weniger als 60, 47 Punkte. Ingolstadt ebenfalls 23 Spiele, 44 Punkte auf der 2. Dann kommt Rostock, gleiche Spielanzahl, 23 Spiele, 42 Punkte. Das heißt also schon mal, die haben ein Spiel weniger als 60 absolviert. Der Abstand zu Platz 3 könnte damit theoretisch auf stolze, ich traue es mich gar nicht sagen, 7 Punkte anwachsen in der Tabelle. Das ist unfassbar. Also da muss man dann eigentlich fast schon davon sprechen, dass man abreißen hat lassen. Wiesbaden auf der 4 jetzt mit 41 Punkten, wobei die gleiche Spielanzahl haben wie 60. Türkgücü hat ein Spiel mehr als 60 auf der 5 mit 39 Punkten. So, und dann kommen die Löwen mit Platz 6 und 38 Punkten. Verl hat ein Spiel weniger, könnte auch noch an den Löwen vorbeigehen. Müssen wir dann auch noch vollständigerweise dazu sagen. 37 Punkte, ein Spiel weniger. Ja, unser Brücken, für die zählt das ganz genauso. Die haben auch ein Spiel weniger als 60. Die könnten auch noch vorbeiziehen, nachdem sie das direkte Duell gewonnen haben. Dann wäre 60 irgendwann vielleicht nur noch Achter. Das ist so. Das müssen wir einfach so festhalten. Das klingt relativ bitter, Olli, aber am Ende des Tages, wir haben jetzt noch nicht über das Spiel gesprochen, aber am Ende des Tages ist dann das auch, muss man so sagen, verdient leider.
Ja, es sieht leider so aus. Es ist zwar noch nicht vorbei, Tobi, das würde ich ganz klar sagen, weil es sind ja noch eine Menge Spiele zu absolvieren. Aber was ich da am Samstag eben in Völklingen gesehen habe, muss ich ganz klar sagen, das war nicht ausreichend, sondern das war, ja, es war mangelhaft teilweise, also über die größte Distanz des Spiels. Ich habe eine pomadige Löwenmannschaft gesehen, auch eine inspirationslose Mannschaft und auch teilweise eine konzeptlose Mannschaft. Und ich frage mich jetzt, ja, was ist aus in den letzten Wochen bei 60 München passiert? Natürlich muss man Spieler wie Kirin Moll ersetzen, ja, aber es gibt ja auch, für das hat der Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel einen breiten Kader, in Anführungszeichen, und leider sieht man davon nichts. Und was mich schon ein bisschen enttäuscht, sind vor allem auch die Neuzugänge, ja, Richard Neudecker, Stefan Salger, dann Kino Staude, Merv Biancari, also wenn das so weitergeht, also jetzt muss einfach eine Trendwende hergehen und dahin.
Ja, was heißt eine Trendwende? Also es könnten 7 Punkte auf Platz 3 sein. Da braucht es nicht nur eine Trendwende, da braucht es eine ganz, ganz krasse Serie, um das einfach mal beim Namen zu nennen. Also ohne eine Serie kann das eigentlich nichts mehr werden. 7 Punkte auf die Konkurrenz, die sowas von gut drauf ist. Man muss da einfach das Kind mal beim Namen nennen und das ist verdammt schwer. Also 7 Punkte im Aufstiegsrennen da noch zu holen. Logisch, in der dritten Liga, da gibt es immer wieder diese Ausreißer, da gibt es immer wieder diese Überraschungen. Aber 7 Punkte, das ist ein Pfund. Auch klar, dass natürlich Rostock-Ingolstadt die Nachholspiele noch gewinnen müssen, aber mit dem derzeitigen Lauf ist einfach davon auszugehen. Da ist es sehr realistisch, dass sie diese Spiele eben dann auch siegreich bestreiten und dann sieht es für den Löwen alles andere als gut aus. Jetzt kümmern wir uns nochmal um dieses Spiel in Völklingen. Du hast es gesagt, aus meiner Sicht ein völlig uninspirierter Auftritt. Ich weiß nicht, was das sollte, um ehrlich zu sein. Ich habe mir da viel mehr versprochen, um ehrlich zu sein. Eine erste Hälfte, die komplett zum Vergessen war, wo man sich wirklich hat den Schneid abkaufen lassen, wo es keine Gegenwehr gab. Es hat eigentlich nur Saarbrücken gespielt. In der zweiten Hälfte, ja, da gab es einen Elfmeter, aber das rechne ich gar nicht mit ein. Also ich fordere einfach dann auch ein gewisses Konzept, ein spielerisches Konzept. Da werden wir dann gleich bei der Benotung drauf kommen. Es gibt eben auch keinen bei 60 München, der dann auch mal das Spiel an sich reißen könnte, der dann mal das Spiel machen könnte, der die Fäden zieht. Da gibt es eben keinen. Das ist alles ja relativ konzeptlos, wie das aussieht. Und dazu kommt dann noch ein riesiges Unvermögen im Abschluss. Und es ist irgendwie bezeichnend, das sage ich, ich gebe heute so ein bisschen den Lorand, Olli. Ich hoffe, die Fans mögen es mir verzeihen, aber Werner Lorand spricht auch ab und zu mal Klartext und es ist mein ehemaliger Nachbar gewesen, deswegen ist es vielleicht so ein bisschen auf mich abgefärbt. Das ist, um ehrlich zu sein, einfach ja, beschämend gewesen, wie 60 da aufgetreten ist. Und wenn ein 36-Jähriger, der jetzt nicht den allerbesten Body-Mass-Index hat im Team, der beste ist, dann glaube ich, sagt das vieles aus über den TSV 1860. Was meinst du?
Ja, da muss ich dir recht geben. Wir haben ja schon drüber gesprochen in den letzten Tagen, wenn Sascha Möllers eben mit seinen fast 36 Jahren der beste Feldspieler von 60 München ist. Ja, das sagt das einiges über die Qualität der anderen eben aus. Und zweitbeste neben ihm war natürlich Marco Hiller als Torwart, der ja eine größere Niederlage verhindert hat. Und das sagt eigentlich alles aus über den Auftritt des TSV 1860 eben in Völklingen. Ja? Und dann sollen sich die anderen Spieler auch mal bei der Nase packen. Ja? Die wollen alle immer gute Gehälter kassieren und so weiter, aber bringen das dann nicht in Konstanz auf den Platz. Ja? Und jetzt ist ja die dritte Liga nicht unbedingt ein Hexenwerk, das muss man auch ganz klar sagen.
Absolut. Kommen wir zur Bewertung. Du hast schon mächtig eins auf die Mütze bekommen, weil du so bewertet hast, wie du es getan hast. Ich habe das völlig legitim gefunden. Es gab sogar, glaube ich, Nachrichten an dich, Olli, wo du aufgefordert wurdest, doch das komische System mit der Benotung zu lassen. Also man braucht doch nicht mehr benoten. Das gibt es, glaube ich, seit 40 Jahren in den diversen Zeitungen, übrigens auch im Kicker. Überall gibt es diese Noten. Warum soll man damit aufhören? Das ist doch völliger Blödsinn.
Ja, das ist natürlich keine spezielle oder spezifische die Blaue 24 Sache, sondern wie gesagt, die Notenvergabe gibt es schon, glaube ich, seit 50, 60 Jahren. Und das gehört einfach auch dazu. Und die Spieler müssen das auch abkönnen, auch wenn sie mal schlechter benotet werden. Und ich muss ganz klar sagen, ich habe am Samstag ganz wenig ausreichende Spieler gesehen, beziehungsweise eine ausreichende Leistung der Löwen. Ja. Und das war mangelhaft. Ja. Muss man ganz klar sagen, vor allem, wenn man die Perspektive hat, wieder in die zweite Liga zurückzukehren. Und das sollte eigentlich der Anspruch des TSV 1860 sein. Und ich kann das auch nicht immer hören, wenn man dann sagt, ja, also wir müssen uns erst entwickeln, wir brauchen die Balance. Also wir reden hier von dritte Liga, ja, Freunde. Also das ist der Sprung von der Semi-Professionalität in den Profifußball, in den richtigen Profifußball. Und da muss ich einfach von einem Verein wie 60 München einfach mehr erwarten können. Ja. Und ich will nicht, dass sich die Verantwortlichen immer hinter dem Namen verstecken von 60 München. Und ich sehe so ein großer Druck da. Und das kann ich nicht hören, ehrlich. Jeder Arbeitnehmer hat einen Druck, ja, vor allem in der jetzigen Zeit, ja, und den Fußballern wird doch eh alles gemacht, ja, die können da, werden fahren mit dem Bus durch Deutschland, schlafen in Hotels und was weiß ich was, ja, und natürlich ist Fußballprofi, hat noch eine bestimmte Zeit, um quasi seine Arbeit nachzugehen, aber das muss man ausnutzen, beziehungsweise auskosten auch ein bisschen, ja, weil 60 München ist eine ganz besondere Adresse im deutschen Fußball und ich glaube, da sind wir uns einig, da sind sich alle Fans einig, dass dieser Verein einfach in der dritten Liga deplatziert ist.
Definitiv. Das ist einfach keine Perspektive für einen Club wie 1860. Werde ich später noch dazu ausführlich kommen. Was ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, bevor wir jetzt mit der Benotung einsteigen, also im Hinspiel, da war es ja so, dass man sagen konnte, boah, da hat man echt Pech. Also da hätte 60 das Ding eigentlich gewinnen müssen, wie Saarbrücken das gewonnen hat. Das wissen sie selber nicht so genau. Aber am Samstag, da war das aus meiner Sicht absolut verdient, 60.
Es war verdient, Tobi, muss ich ganz klar sagen, aber mit ein bisschen Glück hätten wir auch noch ein 2-2 schaffen können. Also das will ich jetzt nicht unerwähnt lassen und ich will auch nochmal zu der Chance von Murph Biancardi kommen. Ja, also Murph Biancardi ist meines Wissens ja ein Linksfuß, ja, und es schaut natürlich für einen Laien oder ja, es sieht einfach aus, diesen Ball zu machen, ja, aber er weiß ja auch nicht, wie der Ball wegspringt vom Posten. Also da muss ich ihn schon ein bisschen in Schutz nehmen, ich bin auch Linksfuß. Beim Linkfuß ist das was ganz was Spezielles, ja. Da ist die Software anders. Da ist die Software ein bisschen anders. Und natürlich sieht es einfach aus, ja. Aber also man hat schon viele Situationen in der Bundesliga auch gesehen, dass auch Topspieler, Nationalspieler solche Bälle auch nicht reingemacht haben. Das ist natürlich bitter für Murph Biancardi, dass er so eine Chance auslässt, weil es wäre das 2-2 gewesen. Aber ich muss ihn auch ein bisschen klein wenig in Schutz nehmen, weil solche Bälle haben schon ganz andere Spieler eben versiebt.
Also ich war nie ein guter Fußballer, aber ich habe es zumindest so geschafft, als Rechtsfuß, dass ich mit links in 9 von 10 Versuchen den Ball immer da hinbekommen habe, wo er hin sollte. Zumindest das. Also zumindest die Richtung hat gestimmt. Und das hätte ich erwartet und das, glaube ich, hätte dann auch gereicht.
Also ich muss Ihnen, immer wie gesagt, ich muss Ihnen ein bisschen den Schutz nehmen, weil es haben schon ganz andere Fußballer solche Chancen vergeben und ich würde jetzt einfach sagen, dass man hier nicht auf den Murph Biancardi eintrischt. Er hat natürlich kein gutes Spiel gemacht, ganz klar, das war eine Note 5 für ihn, aber so eine Chance, beim nächsten Mal wird er sicherlich machen.
Kommen wir zur Bewertung. Wir fangen im Tor an und da muss man dann vorneweg klipp und klar einfach dann auch schon mal sagen, also wenn Marco Hiller da hinten nicht drin gestanden hätte, dann wäre das ein bisschen anders ausgegangen. Dann hätte es nicht 1-2 geheißen aus Löwensicht, sondern jetzt 1-4, 1-5 geheißen. So klar und deutlich sah das aus. Saarbrücken mit einigen Riesenchancen und Marco Hiller mit richtig guten Reaktionen. Von dir die Note 2, von mir die Note 2 und die hat er sich redlich verdient.
Ich habe ihm, glaube ich, habe ich ihm die 2 gegeben? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe ihm die 3 gegeben, oder?
Nein, du hast ihm die 2 gegeben.
Ich habe es vor mir. Ich habe vergessen, ist schon wieder so lange her, dann habe ich ihm die Note 2 gegeben. Ja, absolut verdient für Marco Hiller. Er ist sowieso, also muss ich ehrlich sagen, Chapeau für seine Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten. Und 60 muss aufpassen, dass man diesen Spieler halten kann. Weil wenn 60 nicht den Weg in die zweite Liga demnächst findet, wird so ein Spieler bestimmt einen anderen Weg gehen.
Und auch das muss den Leuten klar werden. Auch das muss den Leuten klar werden. Dann sind wir nämlich wieder soweit. Dann letzten Sommer wieder weg. Becchirolo weg, das waren so zwei ganz große Stützen beim TSV 1860 und ich habe es oft genug gesagt, ich hätte Marco Hiller nicht zugetraut, dass er so einen Weg nimmt, dass er so eine Entwicklung nimmt, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Keeper in dieser Form so zu halten sein wird, wenn 60 München nächstes Jahr dritte Liga spielt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Das muss man einfach so wissen und das muss man dann auch so klar benennen, finde ich.
Aber was man nicht vergessen darf, und das spricht auch wieder für 60 München, er hängt an dem Verein, aber natürlich geht es im Endeffekt dann auch ums Geld und Geld kann er woanders bestimmt in der zweiten Liga dann mehr verdienen als bei 60 München.
Aber ganz eindeutig. Kommen wir zur Viererkette. Am Samstag, das war nicht wirklich toll, was sie da gespielt haben, die vier da ganz hinten. Marius Wilsch hat sich zu allem Überfluss die 5. gelbe Karte eingehandelt, wird also nicht zur Verfügung stehen im Derby gegen Unterhaching, werden wir später noch zu kommen. Insgesamt das war tatsächlich eine ausreichende Leistung von Marius Wilsch. Nicht mehr, nicht weniger. Ich bin auch da bei dir bei der Note. Wir haben ihm beide die Note 4 gegeben.
Ja, so sehe ich das. Also der war noch der beste Spieler eben in der Viererkette. Hat keine großen Fehler gemacht. Ja, also es war Licht und Schatten dabei. Note 4 ausreichend. Ja.
So, dann kommen wir zur Innenverteidigung. Semi Belkahir hatte wieder den Vorzug bekommen. Hat uns persönlich schon ein bisschen überrascht. Erstmal dazu, dass Semi Belkahir ins Team zurückgekommen ist, wobei das hinten eigentlich mit Erdmann und Salga ganz gut funktioniert hatte. Ist das schon so ein Fingerzeig, wo jetzt auch Sascha Mölders den Vertrag verlängert bekommen hat, vielleicht so ein bisschen auf die Vertragsgespräche hin, so jetzt geben wir ihm wieder die Chance?
Ja, das ist absolut denkbar. Da wir haben ja also im Hintergrund ein bisschen drüber gesprochen auch. Das kann schon Fingerzeig sein, auch für Dennis Erdmann, dass man mit ihm möglicherweise nicht verlängert. Also ich will jetzt da nicht vorgreifen, es ist einfach nur meine Einschätzung, dass das eben dieser Zusammenhang eben haben könnte. Ja, aber Sammy Belger hier, muss ich sagen, war auch bei dem Tor mit dabei, bei dem 0:1. Also da war er mit beteiligt an dem Fehler. Und dann hat er eben nach 58 Minuten einen Krampf bekommen. Also das habe ich ehrlich gesagt im Profifußball schon lange nicht mehr gesehen. Natürlich muss man auch erwähnen, dass das Sammy Belger hier lange verletzt war. Aber ja, also Profifußballer nach 58 Minuten einen Krampf, also habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt.
Wir haben ihn in dieser Saison bislang eigentlich immer durch die Blume sehr gelobt. Das war ein Nachmittag zum Vergessen von Sammy Belger hier. Deswegen hier von uns beiden die Note 5. Kommen wir zu seinem Innenverteidiger-Kollegen, dem da völlig die Sicherungen durchgebrannt sind. Es gab eine Provokation kurz vor oder nach Schlusspfiff gegen Salga und da muss ich mir von einem erfahrenen ehemaligen Zweitliga-Profi, der mit seiner Mannschaft in die Bundesliga aufgestiegen ist, einfach erwarten können, dass er sich da besser im Griff hat. Er hatte vorher schon die 5. gelbe Karte gesehen und hat dann vom Schiedsrichter aufgrund dieser Aktion dann gelb-rot gesehen. Stefan Salger, der auch im Spiel immer wieder durch brutale Fehlpässe aufgefallen ist, im Spielaufbau, wo ich mir oft gedacht habe, um Gottes Willen, warum nutzen das die Saarbrücker nicht? Also da hatte 60 einige Male richtig Glück, dass Saarbrücken das nicht ausgenutzt hat. 2, 3 kapitale Fehlpässe im Spielaufbau, der war völlig neben der Spur. Und dann auch noch diese Situation. Ich war bis zum Schluss auf der 5 bei Stefan Salger, aber durch diese Aktion, er ist erfahren, er muss sich sowas dann auch einfach sparen, er muss dann einfach weggehen in so einer Situation. Er hat gelb-rot gesehen, Note 6.
Ja, eben deswegen, er hat bei mir eigentlich ursprünglich auch einen 5er hätte er bekommen, aber dann die Aktion nach dem Abpfiff, da habe ich ihn dann eben noch auf ungenügend eben auf die Note 6 gestuft, weil... Ja, so eine Aktion darf ihm nicht passieren, da hat er seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen. Und ja, er hat wirklich ein ganz, ganz schlechtes Spiel gemacht. Er hat zu lange geschaltet in den Aktionen, hat viele Fehlpässe drin gehabt. Also ja, so kenne ich ihn eigentlich nicht, ja, muss ich sagen. Er hat wirklich zuletzt wirklich gute Form gehabt, aber das war wirklich ein Tag zum Vergessen bei ihm.
Im Podcast machen wir jetzt eine ganz kurze Pause.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Also machen wir weiter mit der Bewertung. Es ist noch der Linksverteidiger übrig geblieben in der Viererkette. Das ist Philipp Steinhardt, der ebenfalls einen rabenschwarzen Tag hingelegt hat in Völklingen. Beim Gegentor als Neudecker da quasi ins Laufduell gezwungen wurde außen, da war er irgendwo, aber eben nicht auf seiner Linksverteidigerposition. Deswegen müssen wir ihm das ganz klar auch mit ankreiden. Also er hat da einfach, warum auch immer, Neudecker den Linksverteidiger spielen lassen. Das war mir nicht ganz klar, warum das so ist. Philipp Steinhardt hat dann auch einen Elfmeter verschossen. Das will ich ihm ganz bewusst nicht ankreiden. Er ist sonst ein supersicherer Elfmeterschütze. Vielleicht hätte er nicht flach schießen sollen. Er ist eigentlich immer, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, einer, der ihn dann hoch in die Maschen schießt. Diesmal hat er ihn flach geschossen. Diesmal hatte ihn der Saarbrücker Keeper. Das kreiden wir ihm nicht an, aber auch das war eine ganz schwache Vorstellung von Philipp Steinhardt. Note 5, auch von uns beiden.
Ja, wie gesagt, Philipp Steinen war ein sehr erfahriger Auftritt. Beim Elfmeter mache ich ihm keinen Vorwurf. Aus meiner Sicht war der Elfmeter gut geschossen. Ja, man muss aber auch sagen, sein Gegenüber, eben Batz, ist er der Saarbrückener Pokalheld, der ja den einen oder anderen Elfmeter eben in der letzten Saison gehalten hat im Elfmeterschießen. Das muss man auch erwähnen. Ich fand, dass der Elfmeter gut geschossen war. Ich bin gespannt, ob auch in Zukunft wieder die Elfmeter schießen wird oder ob Sascha Möllers in Zukunft wieder die Verantwortung übernehmen wird, wie eben vor 3 Jahren im Relegationsspiel, beziehungsweise ja, im Relegationsrückspiel gegen Saarbrücken auch. Ich bin gespannt, wie der Trainer Michael Kölner in Zukunft verfahren wird.
Daniel Wein hat wieder mal bewiesen, dass er einfach hinter Quirin Moll der schlechtere Sechser ist von den beiden. Das muss man einfach so deutlich wieder ansprechen. Er hat so oft bewiesen, Daniel Wein, schon in dieser Saison, dass er ein ganz exzellenter Fußballer ist, dass er auch ein guter Standardschütze ist. Aber er ist, wie viele, 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 viele in diesem Team, einfach nicht konstant genug. Und das muss man hier auch wieder festhalten, finde ich persönlich. Daniel Wein hätte so ein bisschen die Geschicke lenken sollen, auch im Mittelfeld. Das ist ihm leider nicht wirklich gelungen. Er war noch einer der Besseren an diesem Nachmittag, das wollen wir nicht verschweigen. Allerdings hätte ich mir trotzdem mehr erwartet. Note 4 von mir und von dir, glaube ich, auch.
So ist es, ja. Also ich habe ihm Note 4 gegeben, aber man muss auch einsehen, ja, seine Nebenleute. Ja. Und allein kann man ein Fußballspiel nicht gewinnen, ja. Das sollte eigentlich jeder wissen. Er hat es nicht einfach gehabt und aus meiner Sicht, ich war im Stadion, hat er sehr viele Zweikämpfe trotzdem auch gewonnen, ja. Aus seiner Sicht, es war natürlich so, dass seine Nebenleute, ja, die haben es ihm an diesem Tag nicht einfach gemacht und das muss man auch in diese Bewertung mit einbeziehen. Deswegen habe ich ihm auch die Note 4 gegeben.
Dann können wir die gleiche Kassette abspulen wie bei Daniel Wein zu Dennis Dressel, dem es einfach auch an Konstanz mangelt beim TSV 1860. Ich weiß auch nicht, was da los ist, warum er einfach seine Leistung nicht immer abrufen kann. Man hat schon immer den Eindruck, dass er Ideen hat, aber es ist dann einfach auch ein bisschen zu langsam. Es ist nicht gedankenschnell genug teilweise. Und auch deswegen war das keine gute Leistung von Dennis Dressel. Am Samstag, er konnte da auch nicht irgendwie die Wende herbeiführen. Wir sind uns nicht ganz einig in der Benotung. Ich habe ihm noch die Note 4 gegeben, du die Note 5. Warum?
Ja, für mich war das ein blutleerer Auftritt. Der Junge will in den richtigen Profifußball und ja, er konnte sich da nicht empfehlen, ja, für höhere Aufgaben. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, eben, wenn wir uns zurückerinnern, damals die 4 Tore gegen Halle, die 3 gegen Unterhaching. In der Vorsaison, also er hat ja das Zeug dazu, ja, er kann brutal schießen, aber er kommt gar nicht mehr in die Situation rein und vielleicht sollte er sich einfach mal selber hinterfragen, was in den letzten Monaten passiert ist. Hängt es vielleicht zusammen, dass er einfach einen besseren Vertrag haben will? Ich weiß es nicht.
Ist möglich. Dann kommen wir zu Baker Hias Vertreter, der dann eingewechselt wurde, Dennis Erdmann, der dann beim zweiten Gegentor viel zu weit wegstand vom Torschützen. Also da richtig gepennt. Auch da, ja, konnte ich nicht wirklich erkennen, dass er sich irgendwie anbietet für einen neuen Vertrag. Auch sein Vertrag läuft aus. Er hatte in den letzten Wochen tatsächlich mir gut gefallen in der Innenverteidigung. Am Samstag war das auch ein Tag zum Vergessen. Da sind wir uns wieder einig. Note 5 für Dennis Erdmann.
Ja, das reicht nicht. Also ich hab das Spiel ja noch hinterher nochmal angesehen, eben auf Magenta. Und bei seiner Einwechslung, da kam er so ein bisschen lustlos aufs Spielfeld. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Vielleicht war er ein bisschen beleidigt, dass er nicht eben in der Startelf aufgetaucht ist. Und er hat dann dem Trainer keine Gründe gegeben, warum er ihn nächstes Mal spielen lassen sollte. Auch wenn wir natürlich wissen, dass der Trainer seine Viererkette umbauen muss, eben notbedingt eben mit den 2 Sperren für Wiltsch und für Salga. Aber ich würde ihn normalerweise nicht spielen lassen, aber der Trainer muss ihn spielen lassen, eben mangels eben Alternativen. Und ja, aber so eine Körpersprache bin ich eigentlich von Dennis Erdmann nicht gewohnt. Und er hat ja fast noch einen Elfmeter auch noch verursacht. Ja, also da gibt es unterschiedliche Meinungen. Also ich hätte jetzt keinen Elfmeter gepfiffen. Die anderen sagen wieder, ja, es war ein Elfmeter. Also Glück für ihn, aber es war eine 5.
Gegenspieler hat er auch ein bisschen gezogen. Die Situation von diesem Elfmeter oder von diesem in An- und Abführung Elfmeter, es hat wahrscheinlich vor dem Strafraum begonnen. Also es hätte womöglich Freistoß geben können, aber es hätte theoretisch auch rot geben können, weil er letzter Mann war. Das wollen wir da nicht vergessen. Beide haben gezogen in dieser Szene. Im ersten Moment habe ich tatsächlich gesagt, das ist rot und Elfmeter. Beim zweiten Hinschauen in der Zeitlupe habe ich gesagt, na, den Elfmeter kannst du sicher nicht geben und die rote auch nicht, weil beide gezerrt haben. Aber das war eine ganz grenzwertige Szene. So, und dann sind wir bei einem Kandidaten, wo wir zuletzt noch gefordert haben, hey, der müsste jetzt eigentlich mal wieder von Anfang an gebracht werden, weil das so toll ausgesehen hat, nachdem er eingewechselt wurde. Wir haben ihn oft kritisiert, jetzt darf er wieder von Beginn an spielen und dann wieder eine völlige Nullleistung, eine völlige Katastrophenleistung. Auch da sind wir uns wieder nicht einig. Ich finde, von Erik Tallich war das gar nichts. Das war überhaupt nichts. Ich konnte nicht wirklich erkennen, dass er dabei war. Ich glaube, er hat einmal irgendwie versucht abzuziehen in der ersten Halbzeit, aber mehr ist mir absolut nicht in Erinnerung geblieben, dass der irgendwie dabei gewesen wäre. Insofern, ja, so leid es mir tut für den Jungen, Note 6 von mir. Du gibst ihm eine Note besser noch.
Ja, ich gebe ihm die 5. Ich glaube, die 5 ist gerechtfertigt. Es war nicht die Leistung, die sich der Trainer erwünscht hat von ihm, nachdem er ihn wieder mal in die Startelf geschickt hat. Warum? Der Junge hat ja Anlagen. Ja, der hat einen sehr guten Schuss aus meiner Sicht, hat auch ein gutes Herz, ist ein guter Junge. Aber ja, vielleicht kommt jetzt auch ein bisschen der Druck dazu. Ja, und der Druck, und das habe ich ja schon, du kannst dich bestimmt zurückerinnern, schon vor Monaten gesagt im Sommer, man kann so einem jungen Spieler, und damals hat er ja noch, war er eigentlich immer Stammspieler, nicht so einen Druck auferlasten sozusagen. Ja, und ich weiß nicht, ob das die sportliche Kommandobrücke mit einbezogen hat, aber jetzt merkt man einfach, dass er vielleicht in der einen oder anderen Situation überlegt, Erik Tallich. Ja, und das ist halt zu Lasten des Löwenspiels.
Was mir sehr leid getan hat, war die Auswechslung von Fabian Greilinger zur Pause. Aber man muss ganz klipp und klar sagen, ja, er hat versucht, engagiert zu spielen, aber es hat einfach nicht gereicht. Also das war einfach qualitativ nicht ausreichend, was er gezeigt hat in der ersten Hälfte. Ich finde ihn wahnsinnig sympathisch. Ich mag ihn wirklich, aber man hat da einfach gesehen, dass es da zur Spitze in der dritten Liga einfach nicht reicht. Das muss man so klipp und klar sagen. Note 5 von uns beiden für Greilinger.
Ja, Fabian Greilinger hat das Herz am rechten Fleck. Das muss man klar sagen. Ja, es war glücklos, die Partie. Und in der einen oder anderen Situation merkt man dann das, was du eben gerade gesagt hast, dass ihm einfach die Qualität auch fehlt, mal einen Gegenspieler auszuspielen, nicht nur zu überlaufen, sondern auch mal auszuspielen mit einer Finte. Er hat ein riesengroßes Herz, ja, der passt eigentlich ideal zu 60 München, aber momentan hilft er der Mannschaft eben nicht. Und leider nur die 5 fehlen.
Keanu Staude, er wurde zum ersten Mal eingewechselt, der Neuzugang von Würzburg. Nach Corona-Erkrankung war er also dabei. Eine halbe Stunde, glaube ich, ungefähr, war er im Spiel beim TSV 1860. Ich habe bis zur Nachspielzeit gedacht, was ist denn das, bitteschön? Also er ist eigentlich von den Bällen davongelaufen, hatte ich den Eindruck. Also es war eine ganz, ganz komische Vorstellung von Keanu Staude, bis er dann eben einen Schuss tatsächlich dann ausgepackt hat und der landete am Pfosten und der Nachschuss eben von Biancardi, der ging irgendwo hin. Nur nicht ins Tor, aber das war eine ganz schwache Vorstellung von Keanu Staude. Ich hätte mir da viel mehr Schwung erwartet mit seiner Einwechslung. Ich hätte mir da gedacht, so, jetzt geht nochmal ein Ruck durch die Mannschaft, jetzt kommt nochmal so ein frecher, technisch versierter Fußballer rein, aber das war gar nichts. Note 5 von mir und auch von dir.
Ja, ich habe ihm die Note 5 gegeben. Michael Köln hat auf einiger Zeit gesagt, ja, der hat so Fähigkeiten wie Timo Gebhardt. Also dem kann ich nicht ganz folgen. Und ich habe ja Keanu Staude schon im Training beobachtet. Und das ist mir eben auch nicht aufgefallen, weil ich muss ganz klar sagen, wenn ein Spieler zum neuen Verein kommt, ja, und dann im Training nicht auffällt, ja, dann muss man sich schon hinterfragen, was ist da los? Und diesen Eindruck hatte ich eben in den letzten Tagen vor seiner Premiere eben in Völklingen. Habe ich mir gefragt, ja, also der spielt so oder bietet sich so an im Training, ja, also nicht wie ein Spieler, der brennt, ja, und auch vielleicht hat er die technischen Fertigkeiten, dass er irgendwann mal, aber ich sehe das jetzt nicht, dass er jetzt uns kurzfristig helfen kann. Und wenn ich mich an Worte von Günter Gorenzel zurückerinnere, hat er gesagt, sie holen nur noch Spieler, die mehr oder weniger als Mensch passen und als Sportler. Und dann weiß ich nicht, wie er Keanu Staude sieht. Natürlich muss man dem Jungen selbst zugutehalten. Er hat vor 1,5 Jahren sein letztes Spiel von Beginn an gemacht. Ja, das muss man auch mal wissen. Ne? Aber und deswegen glaube ich, dass er 60 kurzfristig nicht helfen kann.
Nee, das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Bei einem technisch versierten Fußballer sind wir dann jetzt wieder angekommen, bei Richie Neudecker. Nur es ist mir ein Rätsel, warum er das nur alle 2 oder 3 Spiele abruft. Er kann es einfach nicht durchziehen. Von einem Neuzugang seiner Güte aus der ersten holländischen Liga erwarte ich mir, dass er einfach diese Mannschaft verstärkt, dass er ein Führungsspieler ist, der immer da ist, wenn man ihn braucht. Ist er aber nicht.
So ein Spieler muss rausstechen. Ich habe ja letzte Woche in der Pressekonferenz, habe ich ja Michael Kölner auch gefragt, ja, was da los ist mit Richard Neudecker. Dann sagt er zu mir, er ist eigentlich ein gelernter Linksverteidiger. Also da muss ich den Trainer jetzt schon mal korrigieren. Ich bin ja schon einige Zeit in diesem Verein tätig, beziehungsweise als Journalist tätig. Und Richie Neudecker ist eine 8 oder eine 10. Also alles andere ist ein Linksverteidiger. Richtig ist, dass er, meines Wissens noch, habe ich jetzt im Hinterkopf, dass er seine Zweitliga-Premiere als Linksverteidiger gefeiert hat und hat einen guten Auftritt gemacht, aber er ist gelernter 8er oder 10er. Also er weiß, wie Fußball funktioniert. Er hat auch die Software, die Fußballsoftware, ja, aber er zeigt sie zu selten.
Und er hatte überhaupt keine Bindung zum Spiel in Saarbrücken. Es hat eben das gefehlt, was man sich von einem 10er oder von einem 8er erwartet, Note 5 von uns.
Ja, und dann hat er natürlich auch beim 0:1 Gegentreffer alles andere als gut ausgesehen. Und er musste natürlich aushelfen für Philipp Steiner, weil ich weiß auch nicht, wo Philipp Steiner zu diesem Zeitpunkt war. Er hat dann natürlich auch im Zweikampfverhalten einfach den Eifer vermissen lassen. Und ja, deswegen die Note 5. Das war kein Auftritt, war ein geschenkter Nachmittag für Richie Neudecker. Und das wird er auch selber wissen. Ja, ich hoffe, dass es das nächste Mal gegen Unterhaching einfach besser wird.
Ja, die Löwen haben sich auch total verunsichern lassen. Davon, dass Saarbrücken plötzlich auf eine Dreierkette umgestellt hat. Damit ist man überhaupt nicht zurechtgekommen mit dieser taktischen Umstellung. Und auch das war so ein Faktor von Kwasniok dann.
Gut, und da kam 60 überhaupt nicht damit zurecht. Ja, weil Saarbrücken hat das erste Mal jetzt in dieser Saison mit einer Dreierkette agiert. Und das hat der Mannschaft von Michael Kölner natürlich das eine oder andere Problem bereitet. Und sie konnten dann darauf eigentlich nicht mehr reagieren. Also es war ein taktischer Kniff von seinem Gegenüber. Muss man ganz klar sagen, also das ist eine Taktik, einfach ein Punktsieger auch dann für Kwasniok gewesen.
Wo ich dann so langsam aber sicher die Faxen dicke habe, muss ich sagen. Er ist zur Pause gekommen, MF Biancardi war so verheißungsvoll angekündigt worden. Ich habe versucht, so ein bisschen zu bremsen. Er hat lange nicht gespielt, aber er ist eben auch kein Spieler, der dem TSV 1860 sofort weitergeholfen hat. Das muss man so klipp und klar sagen. Ein Tor, ein Assist, aber eine runde Leistung gab es bislang in dieser Rückrunde noch nicht von Merv Biancardi. Er hatte eine komplette Halbzeit gebraucht, bis er eine Torchance dann tatsächlich bekommen hat, die er dann kläglich versiebt hat. Ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung als Linksfuß, aber das, was das für ein Auftritt von Biancardi war, also da fehlen mir die Worte. Es ist überhaupt keine Torgefahr da, es ist keine Geschwindigkeit da. Was ist da noch übrig? Es ist gar nichts gewesen. Du hast ihm noch die Note 5 gegeben. Ich finde, das reicht nicht. Note 6 von mir.
Ja, also was ich bemängeln muss bei ihm, ist die Körpersprache. Ja? Also als wenn er abwesend wäre. Da hat sich in 60 natürlich ganz was anderes vorgestellt. Und ich mir natürlich auch. Ich kenne ihn noch wirklich als 10-fachen Torschützen von Hansa Rostock. Hat ihm brutal gut gefallen. Ich weiß nicht, ist die Luft vielleicht eben in Rostock anders als in München. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist ja München seine Heimatstadt. Also so hilft er dem Verein nicht weiter. Und ich glaube, dass er sich das alles sehr, sehr zu Herzen nimmt. Und das sieht man dann eben auch auf dem Platz, wie er gestikuliert und wie er abwinkt. Und es passt halt dann auch ins Bild, eben diese Chance, die er dann hat in der Nachspielzeit, dass er den Ball halt nicht ins Tor buxiert, sondern eben der Abwehrspieler den Ball noch rettet. Wie gesagt, solche Situationen sind schon größeren Fußballern passiert. Also deswegen gebe ich ihm keine schlechte Note. Ich fand einfach seine Gesamtperformance unter aller Sau, in Anführungszeichen. Und so darf er eigentlich nicht auftreten, weil so ist er ein ganz schlechtes Vorbild für die jungen Spieler auch in der Mannschaft.
Wir haben schon gesagt, Sascha Mölders, der Älteste und derjenige mit dem größten Brustumfang beim TSV 1860, hat dann die beste Leistung gezeigt. An diesem Nachmittag hat wieder ein Tor gemacht, wobei ich schon, ich sage es ganz ehrlich, ja, okay, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen, aber ich bin auch kein Profifußballer in der dritten Liga. Aber ich war wirklich schockiert, wie sehr Sascha Mölders wieder zugelegt hat. Und das meine ich jetzt nicht sportlich, sondern eben rein körperlich. Also das ist schon krass. Es hat wieder zu dem Tor gereicht. Super, klasse. Aber ich weiß nicht, ob das so auf Sicht dann eben auch gut geht und ob er sich damit einen Gefallen tut, dass er da jetzt wieder total auseinandergeht. Er war der beste Löwe an diesem Nachmittag, mal ausgeklammert Marco Hiller im Tor, also auf dem Feld der beste Löwe. Na, ich ringe mit mir. Du hast ihm die 3 gegeben, ne? Ich bin eigentlich auf der 4.
Ja, also ich habe ihm die 3 gegeben, weil er einfach, man sieht einfach, was er macht, ja, hat Hand und Fuß. Ich wiederhole mich da immer wieder gern. Er hat das Tor gemacht, es kommt auch dazu. Er war bei der Vorbereitung von dem vermeintlichen 2:2 dabei. Ja, und wenn er halt einen Ball annimmt, dann siehst du einfach, der hat Qualität im Fuß, dass seine Figur nicht so ist, wie es eigentlich für einen Profifußballer sein sollte. Ja. Ich bin ja auch sehr anfällig für gutes Essen. Ja. Gut, ich bin jetzt auch ein Profifußballer und ich bin ja schon in einem gesetzteren Alter. Ich wäre heuer 50. Aber ja, solange er die Tore macht, er hat 14 Saisontreffer, ist damit der beste Torjäger in der Liga. Das spricht für ihn und er hat die Argumente auf seiner Seite, muss man auch ganz klar sagen. Natürlich könnte das eine oder andere Kilo weniger haben, das muss man auch sagen, aber er hat es ja zuletzt auch in einem Interview in der Sportbild gesagt, er braucht die Masse und dann muss man das akzeptieren, ja, dass er eben diese Masse braucht, um seine Tore zu erzielen.
Kommen wir zu Stefan Lex noch, wie meine Wenigkeit aus dem Landkreis Erding, auch deswegen drücke ich ihm ganz besonders immer die Daumen, ich finde ihn super sympathisch, er passt einfach zu diesem Club, er ist ein Löwen-Fan. Aber er ist einfach nicht konstant genug als ehemaliger Bundesligaspieler. Die Platte hört er von uns schon sehr, sehr oft. Er kann es wahrscheinlich selber nicht mehr hören. Wir würden uns beide wünschen, dass es anders wäre. Aber das war wieder ein sehr, sehr ausbaufähiger Nachmittag von Stefan Lex. Note 5 von uns.
Ja, leider. Ja. Er hat den Elfmeter rausgeholt und du musst auch erstmal in die Situation kommen. Aber insgesamt ist das für einen Spieler seiner Qualität einfach zu wenig. Das wird er selber wissen, ja. Journalist in Anführungszeichen oder sagen wir mal so, ein Fanreporter hat in der Pressekonferenz fragen lassen, den Trainer, Stefan Lex in der Krise ist. Ja. Also Krise ist für mich ein ganz ein großes Wort. Also eine Krise sehe ich bei Stefan Lex nicht. Ja. Er hat einfach einen schlechten Lauf. So ist, glaube ich, geschickter formuliert. Eine Krise ist ganz was anderes. Ja, es läuft halt einfach nicht und er kann sich auch selber nicht rausziehen aus dieser Situation. Ich hoffe, dass wieder andere Tage auf ihn zukommen. Vielleicht liegt ihm das Spiel gegen Unterhaching, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Unterhaching sich hinten reinstellt. Die müssen gewinnen. Also das wäre vielleicht ein kleiner Vorteil für Stefan Lex dann auch. Ich wünsche ihm einfach mal wieder ein Tor und einfach so eine Leistung, wie man es eigentlich für ihn sehen eben müsste. Und eben leider Note 5 für ihn.
Das zum Spiel in Saarbrücken. Wollen wir das hinter uns lassen, bitte? Weil das war deprimierend genug. Wir machen eine kurze Pause, dann wollen wir weiterreden über die Löwen. So, wir sind wieder da und wollen also weitersprechen über den TSV 1860. Olli, es gibt für das Derby im Grünwalder Stadion am Freitag die Aktion Macht das 60er voll. Habe ich ehrlich gesagt echt Probleme damit, um ehrlich zu sein. Jetzt werden sich viele fragen, hey, warum, was ist denn, das ist doch eine tolle Sache und das kommt doch den Löwen zugute. Ich finde das persönlich frech. 60 München hat wie keine andere Mannschaft in dieser dritten Liga Dauerkarten verkauft, 11.000 an der Zahl. Mehr oder weniger ohne Gegenleistung. Für ein paar gab es dann bei der Herzvariante logischerweise ein Trikot. Ich bin mir auch sicher, dass viele, die auf die Kopfvariante gesetzt haben, dann auch darauf verzichten, auf die Rückforderung des Eintrittspreises, bin ich mir auch sicher. Und da muss man dann einfach mal sagen, was gab es denn für eine Vorleistung beim TSV 1860? Hat man da in der Winterpause sich gesagt, so, jetzt wollen wir richtig angreifen, jetzt wollen wir es nochmal wissen. Was ist denn die Perspektive? Die Perspektive ist Bedeutungslosigkeit. Dritte Liga ist für mich Bedeutungslosigkeit. Das hat mit dem TSV 1860 nichts zu tun, diese dritte Liga. Ich möchte das nicht sehen. Ich möchte Profifußball sehen. Und der beginnt, wie wir schon oft gesagt haben, in der zweiten Liga. Aber ich sehe keine Perspektive. So, warum soll ich jetzt Da geht es mir wirklich ums Prinzip, da geht es mir nicht um 18,60 Euro. Warum soll ich als Fan das Geisterticket kaufen? Bei dem, was wir da uns anschauen mussten in den letzten Wochen, bei dem, was auch von Geschäftsführerebene geboten wurde in der Winterpause. Da hat man sich nicht ins Zeug gelegt und gesagt, so, jetzt greifen wir nochmal an, jetzt verstärken wir uns gezielt, jetzt holen wir nochmal einen Stürmer. Nein, es ist einfach das Ganze sehr, sehr, sehr weichgespült gewesen, immer im Hinterkopf mit diesem Konsolidierungskurs und sorry, damit kann ich nichts anfangen. Ja, es gibt diese 10.000, 11.000 Leute, die immer ins Stadion gehen, ob da Buchbach spielt oder Bayern spielt, das ist völlig egal. Die gibt's. Hut ab. Ganz, ganz groß. Aber ich gehöre nicht zu dieser Sorte, sondern ich gehöre zu den 25.000 bis 35.000, die eben kommen, wenn sie was geboten bekommen. Geboten bekommen heißt für mich mindestens zweite Liga. Und ich kann auf Sicht mit dieser dritten Liga einfach überhaupt nichts anfangen. Und deswegen verstehe ich diese Aktion nicht, um ehrlich zu sein. Jetzt werden mich viele hassen, da werde ich jetzt sicherlich was abbekommen, aber das ist meine Sicht der Dinge. Wollte ich einfach mal loswerden. Was sagst du dazu?
Ja, ich kann dich teilweise verstehen, Tobi. Man muss ganz klar sagen, die Fans sind in Vorleistung gegangen, aber die Mannschaft natürlich, wenn man es jetzt von der positiven Seite sehen will oder aus der Vereinsbrille, es ist Ruhe im Verein, das ist mal sehr positiv, ja, aber man weiß auch, wenn es Spannungen gibt, das erzeugt auch mal die Leistung. Die sehe ich momentan nicht. Ja. Und es ist jetzt, ich habe es vorhin schon betont, die dritte Liga ist jetzt kein Hexenwerk. Ja. Günter Gorenzel hat ja zuletzt auch gesagt, es ist der Fußball ist ganz speziell und kompliziert. Das sehe ich nicht. Ja. Und 60 München, Verein wie 60 München sollte immer den Anspruch haben, in dieser dritten Liga aufzusteigen. Ja. Und ich kann diese Diskussion auch mit dem Etat nicht mehr hören. Ja. Der Etat liegt bei rund 4 Millionen Euro. Das ist schon nicht so wenig. Es liegt halt dann daran, an der Geschäftsführung oder beziehungsweise am Management und wie man eine Mannschaft zusammenstellt. Ja? Und da hatte Günter Gorenzel die Möglichkeit, was zu verändern ins Positive und auch in der Mannschaftsführung. Und es sind alle super Jungs, keine Frage. Ja? Also da gibt es keinen Stinkstiefel in dieser Mannschaft, aber 60 und das muss ich auch noch mit einbeziehen, ist noch nichts vorbei. Ja. Bloß man kann schon erwarten von einem Verein wie 60 München, dass er auch mal über eine Kontinuität an den Tag legt, über mehrere Monate. Ja, und das sehe ich einfach nicht. Und jetzt aktuell sind wir jetzt Tabellensechster. Ich hoffe, dass das jetzt nur ein Ausrutscher war in Saarbrücken, weil sonst, ja, wir sollten uns zumindest für den DFB-Pokal qualifizieren. Also das wäre schon mal eine schöne Sache.
So, ich habe gesagt, ich gebe heute den Werner Lorand. Was würde der jetzt sagen? Also man kann theoretisch, was die Nachholspiele angeht, bis auf Platz 8 abrutschen. Was würde Werner Lorand sagen? Ja, was ist das? 60 München auf Platz 8 in der dritten Liga. Das kann nicht sein. Das würde Werner Lorand sagen. Genauso sehe ich es auch. Genauso sehe ich das auch. Ich kann damit nichts anfangen. Das ist nicht der Anspruch von 60 München. Und deswegen habe ich momentan einfach ganz besonders die Schnauze voll, um ehrlich zu sein.
Tobi, so hart will ich nicht sein. Ja, weil es sind ja auch Menschen, es sind keine Roboter, ganz klar. Ich will einfach eine Entwicklung sehen. Ja, und ich höre dann immer, ja, wir entwickeln uns. Ja, aber wohin bitte? Wir reden von der dritten Liga. Ja, natürlich sind viele Traditionsvereine in der Liga. Alle wollen aufsteigen in dieser Liga. Ja, aber 60 München hat so viel Power, ja, so viel Herzblut von der Fans, so viele Möglichkeiten. Wir leben hier in einer Millionenstadt, 1,6 Millionen Einwohner. Das Geld liegt auf der Straße. Ja, man muss als Verein einfach mal aktiv werden auch. Ja, und man kann sich nicht immer verstecken. Ja, wir haben ja nur so ein Etat und das Budget und ich kann es nicht mehr hören, ehrlich. Ich kann es echt nicht mehr hören. Ja. Und da sind alle gefordert. Und man kann auch Spieler ausleihen. Siehe Wien Wiesbaden, ja, die Malone bekommen vom FC Augsburg. Ja. Solche Spieler würden bestimmt auch gerne zu 60 München wechseln. Ja. Aber da muss man einfach mal sein Netzwerk aktivieren und solche Spieler zu 60 München holen. Ja. Willige Spieler, ja, die wollen, die unbedingt diesen Verein in die zweite Liga führen wollen. Und ich spreche das jetzt diesen Spielern von 60 München nicht ab, ja, aber da, man muss sie kitzeln, ja, man muss sie sticheln. So hat es Werner Lorand immer gemacht. Ich habe das ja hautnah miterlebt, diesen Aufstieg von der Bayernliga bis in den Europapokal. Ich habe das tagtäglich mitgemacht, ja. Da war immer eine Spannung bei 60, ja. Und diese Spannung, diese Geilheit auf 60 München, die sehe ich nicht mehr.
Nee, definitiv nicht. Und um das nochmal zu unterstreichen, wenn sich ein Spieler überlegt, ob er nach Wiesbaden wechselt oder nach München. Ich glaube, da ist die Entscheidung klar. Also man muss da nur mal ein bisschen erfinderisch werden. Und das war man eben nicht. Und auch deswegen bin ich richtig sauer. Und wenn dann wenn dann Mannschaften wie ein SC Verl vor 60 München stehen. Verdient.
Noch nicht.
Noch nicht. Aber wahrscheinlich, wenn sie das Nachholspiel gewinnen, dann demnächst. Kann ja sein. Also das kann ich einfach nicht ernst nehmen. Und das muss man dann einfach klar sagen, dass es zu wenig ist. Es hat dann auch ein sehr interessantes Interview mit dem Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel in der Süddeutschen Zeitung gegeben, wo ich mir wirklich die Augen reiben musste, wo er sich recht teuer verkauft hat, finde ich. Aber was ich noch nie in meinem Leben gehört habe, dass ein Drittliga-Manager das Wort Liverpool in den Mund nimmt. Also es ging um das taktische System, wie man in Magdeburg aufgetreten ist, mit einer falschen Neun sozusagen. Er hat dann angespielt, hat sie dann auch bei Namen genannt, Firmino, Mané und dann auch noch der Kollege Salah. Die hat er dann auch noch genannt. Also so hat dann 60 München gespielt. Und da muss ich dann ganz klipp und klar sagen, also so einen Vergleich in der dritten Liga zu bringen, das ist ungefähr, wenn ich einen Eicher-Traktor mit einer Mars-Rakete vergleiche. Also das ist unfassbar. Ich war wirklich geschockt, als ich das gelesen habe, wie ein Drittliga-Geschäftsführer das Wort Liverpool in den Mund nehmen kann. Ich will auch nichts aus dem Zusammenhang reißen, aber das, was er da gesagt hat und wie er sich verkauft hat, das sehe ich halt einfach nicht, muss ich ganz klipp und klar sagen.
Ja, ich habe mich auch sehr gewundert, ehrlich gesagt, von einem Drittliga-Manager eine Seite in der Süddeutschen Zeitung. Ja, und es ist im Grunde noch nichts erreicht worden bei 60, ja. Das muss man auch mal sagen. Also ich habe mich sehr gewundert und ich finde, er war da mit diesem Interview schlecht beraten. Aber das muss er selber wissen. Ja, er kann sich vielleicht mal aufhängen, das Interview, aber ja, wer bekommt schon eine Seite in der Süddeutschen Zeitung? Das ist ganz klar. Aber es hat ihm sicherlich nicht gut getan. Es muss er selber verantworten, ja, dieses Interview, weil mir kam das so vor, wenn er 60 in die Bundesliga geführt hätte und wir sind in der dritten Liga. Ja, also er kann ja seinen Senf zu allem geben, aber man muss erstmal in Vorleistung gehen bei 60. Ja, es ist gut, ja, dass jetzt Ruhe ist im Verein. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das ist top, ja, das gefällt mir, ja. Aber vielleicht schadet das ein oder andere auch ein bisschen Negativität, auch ein bisschen Spannung reinzubekommen, das Ganze, ja, und Reibereien, das gehört auch zum Fußball dazu, ja, und aber das ist nicht nur ein 60-spezifisches Problem, sondern insgesamt, der Fußball hat sich brutal verändert in den letzten 15 Jahren, das stört mich auch, ja, alle sind gleichgeschalten und die NLZs, ja, da gibt es keine Ausscherer mehr, gibt keine Straßenfußballer mehr, also das ist jetzt nicht ein 60-spezifisches Problem, sondern in der ganzen Bundesliga, im ganzen deutschen Fußball, alle sind gleichgeschaltet, alle wollen mich ausscheren, mir gefällt das nicht, mir gefallen so Typen wie Berkan Göktürk, wie Timo Gebhardt, das waren Fußballer für mich, das waren Straßenfußballer, ja, oder Peter Packold oder Bernhard Winkler, was habe ich mir mit dem aufgerieben als Journalist, ja, ich kann mich erinnern, der hat mal eine Note 6 von einem Bildreporter bekommen, dann haben seine Freunde den Kollegen gejagt, in Anführungszeichen, ja, also nicht so, also, aber da waren noch Reibereien, da konnte man sich noch anschreien, das ist alles weg im Fußball, ja, und 60 ist jetzt ein ganz solider Verein, ein braver Verein, aber da können auch Spannungen rein und da könnte auch mal die Meinung gegeigt, aber das sehe ich alles nicht mehr. Ist okay, vielleicht haben sich die Zeiten verändert, vielleicht bin ich einfach auch schon zu alt für den Fußball, ich weiß es nicht, aber ja, also ich habe da eine ganz klare Meinung auch zu dem Interview von Günter Gorenzel und ich glaube, er war da nicht gut damit beraten.
Nee, schön, dass wir mal Liverpool in Radis Erben erwähnen durften. Wir kommen zur Aktualität von heute Abend. Es wurde das Viertelfinale im Toto-Pokal ausgelost. 60 München ist Titelverteidiger, Corona-bedingt. Ja, sind die kleinen Vereine leider Gottes in dieser Saison nicht so ganz zum Zug gekommen. Deswegen hat man das Viertelfinale jetzt mit den Top-Teams sozusagen ausgelost. Als da eben in der Verlosung waren, logischerweise 60 München, Ingolstadt, Haching und Türkgücü. Und die Auslosung hat eben das Los Ingolstadt gebracht für 60 München, ein Heimspiel, das 60 München also gegen Ingolstadt bestreiten wird. Das war das schwerste Los, logischerweise. Aber ja, ich möchte DFB-Pokal und kein Toto-Pokal. Deswegen ist mir das auch recht egal, muss ich ehrlicherweise gestehen. Olli.
Ich habe auch schon mal im Toto-Pokal gespielt. Wir sind damals mit Freilassing gegen Wacker Burghausen ausgeschieden. Ich glaube, Burghausen war damals Zweitligist. Hat er mit einer, sage ich mal, mit einer mit einer gemischten Mannschaft damals gespielt. Ich glaube, 4-1 haben wir da verloren. Also Toto-Pokal ist natürlich für einen Amateurverein immer das Größte. Jetzt, mich wundert dieser Modus ein bisschen, weil ja, diese vier Drittligisten kicken sich untereinander raus. Und die Vereine können natürlich auch kein Geld verdienen. Die kleinen Vereine, die Kreisligisten, die Bezirksligisten, die Landesligisten, aufgrund von Corona. Ja, also ich bin gespannt, ob wir die nächste Runde dann eben überstehen. Das ist ein schweres Los. Wir Ingolstadt haben auch was gut zu machen. Wir haben ja bekanntlich vor ein paar Wochen bei uns im Grünwalder Stadion mit 0-1 verloren. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommen wird. Und ja, wir müssen uns auf jeden Fall für den DFB-Pokal qualifizieren. Und deswegen ist dieser Toto-Pokal leider für 60 München wichtig.
Wir wollen ein bisschen vorausblicken auf das Spiel am Freitagabend gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Unterhaching mit dem Rücken zur Wand. Für die zählt nur ein Sieg. Alles andere ist uninteressant. Die brauchen die Punkte gegen den Abstieg. Und das wird alles andere als einfach, noch dazu, weil die Viererkette auf zwei Positionen umgebaut werden muss. Das ist klar. Also Salger, gelb-rot gesperrt. Da wird Erdmann reinrutschen. Semih Belkahir, der hat sich nur einen Krampf zugezogen. Da gab es dann einen Tag später die Entwarnung von Pressesprecher Rainer Kmet, der gesagt hat, nur ein Krampf, nichts Schlimmeres. Also da stellt sich die Innenverteidigung von selber auf. Links wird womöglich Steinhardt verteidigen. Da wird sich auch nichts dran ändern. Und rechts gibt es eigentlich nur noch einen gelernten Rechtsverteidiger mit Agbobo. Der wird es nicht werden, sondern das wird Klassen sein, der auf dieser Position spielen wird. Er kam dann auch kurz vor Schluss rein für Wilsch, nachdem eben bekannt war, dass er sich die fünfte gelbe Karte eingehandelt hat. Aber wie Klassen aufgetreten ist in Saarbrücken, das war nicht so schön.
Ja, Leon Klassen ist leider nicht wiederzuerkennen, muss ich ganz klar sagen. Ich habe von ihm einiges gehalten. Er war ein sehr, sehr ein flinker Spieler, sehr ein engagierter Spieler. Aber klar, wenn so ein Spieler ewig lang nicht zum Einsatz kommt, dann wird er nicht besser. Auf der Bank wird kein Spieler besser. Und ich bin gespannt, was Michael Köllner da vorhat am kommenden Freitag. Vielleicht hat er auch eine andere Idee, vielleicht stellt er auf Dreierkette um, wer weiß es. Ja, vielleicht hat er sich da von Krasniok ein bisschen was abgeschaut. Ich bin gespannt, wie er seine Formation oder wie er den Löwen dann am Ende brüllen lässt. Ja, viel Auswahl hat er ja nicht. Ich würde mir einfach mal den jungen Knöferl wünschen, da muss ich ehrlich sagen, weil der will immer, klar, also körperlich noch unterlegen, aber der hat die Frechheit, die man bei 60 leider nicht so oft hat im Kader.
Ja, ich würde mir das auch wünschen, den mal wirklich von Anfang an zu sehen, den Knöferl.
Das kann das auch nicht machen, muss man ganz klar sagen.
Eindeutig, eindeutig. Und hinten, korrigiere mich bitte, in der Defensive gibt es dann für dieses Spiel eigentlich nur noch zwei Spieler, die in Betracht kommen, also die dann noch eingewechselt werden könnten. Lang, der könnte auch mal spielen, würde mich auch mal interessieren. Den kann man auch mal reinwerfen. Man sagt ihm ein sehr großes Talent voraus. Und dann eben noch Agbobo. Ansonsten war es das hinten in der Defensive. Da gibt es keine mehr.
Also Niki Lange, muss ich sagen, der hat mir in der Vorbereitung im Sommer sehr, sehr gut gefallen. Also der war wirklich auf dem Sprung zum Stammspieler. Hat sich ja dann leider am Sprunggelenk verletzt. Also den würde ich gerne mal sehen. Ich glaube nicht, dass Michael Köllner jetzt ihn am Freitag bringen wird. Vielleicht als Einwechselspieler. Ich gehe davon aus, dass die Innenverteidigung Erdmann und Semih Belkahir bilden und eben links wird Philipp Steinert verteidigen und rechts wahrscheinlich eben Leon Klaassen. Also das wird die Viererkette sein. Ja, und Niki Lang, wenn dann irgendwas passiert in der Abwehrzentrale, kann man ihn auf jeden Fall reinwerfen. Also ich habe den wirklich in der Vorbereitung gut gesehen.
Das war's schon wieder von uns. Wir haben eine Stunde jetzt gequatscht. Es ist mir...
Und wieder ist gut, ne?
Ja, ist mir nicht so einfach gefallen heute, muss ich ganz ehrlich sagen, weil immer noch sehr sauer bin, was die Entwicklung beim TSV 1860 angeht. Ja, wir hoffen dann im Derby auf
besser. Was mich halt einfach ärgert, ja, diese überragende Ausgangssituation im Winter, ja, und dann sollte man einfach die Köpfe zusammenstecken, ja, und alles rausholen aus diesem Verein, weil dieser Verein hat ein Riesenpotenzial. Ja. Ich wiederhole mich da, wir sind jetzt vor 17 Jahren aus der Bundesliga abgestiegen. Also mir kommt es manchmal so vor, als wenn es gestern gewesen wäre. Und dieser Verein hat einfach es verdient, höherklassig Fußball zu spielen, weil dritte Liga ist wirklich nicht die Plattform für den TSV 1860. Aus meiner Sicht, vielleicht kann ich mich auch irren, vielleicht ist 60 einfach nur ein Stadionverein. Ich weiß es nicht. Ja. Also vielleicht täusche ich mich. Ja. Ich will diesen Verein hochklassig im Fußball sehen und nicht in der dritten Liga. Diese Liga hat 60 und vor allem diese treuen Fans nicht verdient.
So sieht es aus. Das war's von Radis Erben und wir melden uns dann vor dem Freitagsspiel spätestens wieder. Bis dann. Servus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich. Bin ich Rade, ja, bin ich König, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.